Ist das gut oder kann das weg?
Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
In dieser Folge auf dem Prüfstand Seven Wonders Duel.
Spider-Solitär für zwei Personen quasi. Plus mehr.
Es ist viel mehr, aber ja. Aber
eigentlich ist es Spider-Solitär.
Nein.
Doch, du legst so Dinge und dann nimmst du die. Egal. Zu den Zahlen bitte, Martina. Professionell.
Seven Wonders Duel ist von 2015 von Antoine Bauzard und Bruno Catala. Erschienen ist es bei Rappos Production. Es hat ein BGG-Rating von 8,1 und das ist echt hoch, weil ihr müsst euch ja überlegen, ne? Es ist von 1 bis 10 kann man bewerten und 8,1 ist echt ein hohes Rating. Die Schwierigkeit liegt ungefähr bei 2,22 von 5, also es ist kein einfaches Spiel. Und es ist genau für zwei SpielerInnen, denn es ist ein Zweierspiel, ein reines Zweierspiel. Eine Partie dauert ungefähr 30 Minuten und das Alter ist so ab 10 Jahren angegeben. Mit dem, was man so alles planen muss und so, würde ich dem auch zustimmen.
Mindestens. Also, ist natürlich immer die Frage, aber ja. Ja, doch.
Ja, vor allen Dingen, weil man auch ein bisschen was aushalten muss.
Und wenn man gewinnen will, dann muss man halt auch...
Vielleicht sogar ab 12. All-Times played sind 344.420. Allein in diesem Monat, immer noch, wir müssen uns überlegen, das ist ein, in Anführungszeichen, altes Spiel mit 7 Jahren, 3.896. In ihrem Besitz auf BoardGameGeek haben es 119.202 Leute. Und jetzt im Overall-Rank, also auf der Liste, auf der Gloomhaven auf Platz 1 ist, ist Seven Wonders Duel auf dem Platz 19. Das hat mich echt überrascht, auch wenn ich das Spiel mag, aber das hat mich echt überrascht. Und im Strategy-Rank, das ist eine weitere Liste, ist es auf Platz 21.
Das ist ja seltsam eigentlich, weil man kann ja davon ausgehen, dass im Overall-Rank von allen Spiele kommen und dann ist es beim Strategie aber drunter. Aber es geht auch über die Ratings.
Ja, das
verstehe ich. Das verstehe ich nicht.
Ja.
Okay, ich bin hier und ich muss echt sagen, das erste Mal, dass ich BGG nicht verstehe.
Es gibt zwei große Erweiterungen zu
dem
Spiel.
Kann mir das jemand erklären?
Das eine ist Agora und die andere heißt Pantheon. Wir werden aber nur über das Grundspiel reden. Und es gibt mehrere kleine Erweiterungen, Promokarten und so weiter für dieses Spiel.
Die waren immer gut auf der Spielmesse in Essen, irgendwelche kleinen Promos zu verteilen.
Ja.
Für auch die anderen Seven Wonders Spiele. Ich erinnere mich, da gibt's auch die Spielmesse in Essen. Das haben wir, glaube ich.
Genau, es gibt das Mannequin Piss als Weltwunder für die Großen.
Ja, aber für das hier gibt's auch auf jeden Fall die Spielmesse in Essen. Ja, gibt es.
Ja.
Als Wunder.
Ja. Okay, worum geht's denn bei Seven Wonders Duel?
Ja, man legt sich in drei Zeitaltern immer wieder so Spider-Solitär-Muster und dann nimmt man die Karten weg.
Genau, also wir...
Und am Ende hat jemand gewonnen. Okay.
Wir haben ein Zweierspiel im Seven Wonders Universum und ich kann mir vorstellen, dass Seven Wonders so gut angekommen ist, dass man sich überlegt hat, okay, was machen wir jetzt dazu?
Es ist ja im Prinzip so, dass Seven Wonders quasi, du spielst eine Nation, aber du baust an einem Weltwunder immer mit, ne? Das ist ja so, dass das Grundgefüge, was auch in dem Spiel, was hier nach erschienen ist, in dem Seven Wonders Architects, worüber wir nicht mehr reden brauchen. Da hat man ja immer ein Wunder, was man auch immer baut, ne? In den beiden anderen Spielen. Aber hier baut man zu zweit insgesamt höchstens 7 Wunder. Das ist voll cool gemacht, weil jeder hat potenziell 4 Wunder, die er bauen kann. Und einer kann aber nur noch 3 Wunder bauen, wenn der andere 4 gebaut hat zuerst. Was ist da, weil das heißt ja immer noch Seven Wonders und das ist noch da drin. Das finde ich, das ist schon gut gemacht.
Ja. Genau. Also am Anfang sucht sich jeder Weltwunder aus.
Die werden quasi so ein bisschen gedraftet, ne?
Ein bisschen gedraftet. Der erste sucht sich eins aus, der nächste darf 2, dann kriegt der andere den einen und in der zweiten Runde beim anderen. Und dann ist es wirklich so, dass wir eine Kartenauslage haben. Der Björn hat schon gesagt, die ist immer so ein bisschen anders sortiert. Wir haben immer verdeckte Karten und offene Karten. Und in meinem Zug nehme ich einfach nur eine Karte und nehme entweder diese Karte und baue diese Karte als Gebäude Oder ich nehme diese Karte und baue damit ein Weltwunder von meinen Vieren. Oder ich nehme diese Karte und lege sie ab, um Geld zu bekommen. Das ist das Einzige, was ich mache. Eigentlich hört sich das relativ simpel an.
Simple Kernmechanik, aber die Entscheidung haben es dann in sich. Was ich ganz gut finde, ist, dass die Farbgebung wieder wie in den anderen Seven Wonders Spielen haben, sodass man sich da leicht zurechtfindet. Blau sind einfach nur, ich glaube, Kultur, Siegpunkte, grün ist Wissenschaft, rot ist Militär und gelb ist so Handel und sowas in der Art, ne?
Genau, und braun und grau sind halt die Wertstoffe, mit denen ich bauen kann. Und das sind halt entweder einfache Baustoffe oder halt schon verarbeitete Baustoffe wie Glas oder Papyrus oder sowas. Die sind auch ein bisschen wertiger. Das Besondere, was wir hier haben, ist, wir haben zwei Fraktionen, und zwar einmal die grünen Karten, also die Wissenschaft, und einmal die roten Karten Militär, mit denen ich einen Sofort-Sieg haben kann. Bei der Wissenschaft ist es ganz einfach. Ich muss einfach 6 der Wissenschaftsgebäude gebaut haben, der unterschiedlichen Wissenschaftsgebäude.
Die haben so kleine Symbole, ne? Sowas wie ein Sextant oder sowas.
Genau. Und wenn ich 2 gleiche habe, kann ich mir noch ein Sonderplättchen nehmen. Also, wenn man nicht nur auf diesen Wissenschaftssieg spielen möchte, bringen die Wissenschaftskarten einem halt besondere Punkteplättchen, kleine Boni zum Beispiel, immer ein mehr beim Militär, das ist schon ganz schön viel. Na, also da kann man so ein bisschen seine Strategie verändern, wenn man auf die Wissenschaft geht, und das bringt auch immer Punkte. Das sind auch Karten, die wie die blauen Karten auch immer Punkte mit dabei haben. Die Militärkarten ist, wir können einen Militärsieg haben. Wir haben eine extra Militärleiste an der Seite und die verschiebt sich immer in die Richtung zum Gegner, wenn ich eine Militärkarte spiele. Und je weiter ich beim Gegner bin, dann mache ich ihm zuerst, klaue ich ihm ein paar Münzen, mache ich ihm Münzen kaputt. Also ich bekomme die nicht, sondern ich mache die ihm kaputt. Und wenn ich ganz hinten angekommen bin, habe ich gewonnen. Instant. Da kann sich dann auch keiner mehr gegen wehren.
Das ist sehr, sehr schön bildlich, weil dieser Marker immer weiter zum Gegner wandert. Und dann ist das so, als wenn die Truppen vor seiner Tür stehen würden. Ja, und wenn du da nicht dann auch selber Militärkarten nimmst und die einfach ausspielst, um wieder einen Schritt zurückzudrängen, dann oder das irgendwie verpeilst oder eine Karte plötzlich aufgedeckt wird, die man dann dem Gegner überlassen muss und sich ärgert, nein, ich habe ihm wieder ein Doppelmilitär gelassen, dann könnte das haarig werden. Also, ja, ich habe schon mal mit Militär gewonnen, ich habe auch schon mal mit habe ich schon mal mit Wissenschaft gewonnen? Weiß ich gar nicht
mehr. Also ich habe schon mehrmals mit Wissenschaft gewonnen, aber je ausgeglichener man spielt, umso schwieriger werden diese Sofortsiege. Das ist dann wirklich zum Schluss im dritten Zeitalter die Glückssache, welche Karten aufgedeckt werden. Ja. Denn die Karten werden immer stärker. Habe ich im ersten Zeitalter immer nur so einen Baustoff, kriege ich im zweiten Zeitalter schon teilweise Doppelbaustoffe als Karten.
Im dritten Zeitalter muss man die schon haben. Ich glaube, da gibt's wenig Baustoffe.
Gar keine. Im dritten Zeitalter gibt's gar keine Baustoffe mehr. Dafür gibt's aber hohe Militärkarten, mehr Punktekarten und Gildenkarten. Denn wir haben noch eine Punkteoption mit dabei. Also ich kann nicht nur über grüne und blaue Karten Siegpunkte bekommen und über die Weltwunder natürlich, sondern ich kann auch noch über die Gildenkarten Punkte bekommen, und das sind so End-Siegpunkt-Bedingungen. Davon kommen immer 3 in ein Zeitalter rein. Und das ist dann wirklich eine Glückssache. Habe ich auf blaue Karten gespielt und die blaue Gilde ist drin, habe ich Glück gehabt. Ansonsten ist das egal. Und ich muss die Karte auch noch bekommen. Das Interessante an diesem Mechanismus ist, diese Karten gelten immer nicht für die Karten, die ich nur selber gesammelt habe, sondern die Siegpunkte bekomme ich immer für die Stadt mit den meisten. Also wenn ich die Gildenkarte für die blauen Karten zum Beispiel bekomme, ich habe nur 2 gebaut, mein Gegner aber 7, kriege ich trotzdem 7 Siegpunkte dafür. Das finde ich auch relativ gut gemacht, dass sozusagen die Gildenkarten immer stark sind.
Ja, also wenn man ganz viel Militär jetzt ums Militär gekämpft hat und wir alle haben rote Karten da liegen und dann kommt die Gilde der Strategen, ist die natürlich wertvoller als die Gilde der Wissenschaftler, wo wir gar nicht viele grüne Karten beide gespielt haben, sondern die wir für Geld verschrottet haben. Weil wenn man die für Geld verschrottet, dann sind die aus dem Spiel raus. Ne?
Ja. Das Coole hier ist, ich kann eine Karte immer für 2 Geld abwerfen, aber sobald ich gelbe Handelsgebäude gebaut habe, bekomme ich für jedes Handelsgebäude mehr Geld. Das heißt, so eine Karte ist am Anfang 2 wert, die ich verschrotte, zum Schluss vielleicht 6, weil ich schon 4 Gebäude gebaut habe, 4 gelbe.
Ja, zusätzlich geben die dann auch noch billigere Sachen, die man dann kaufen kann. Denn wenn ich so ein Wunder bauen will, dann hat das so kleine Symbole an der Seite. Und diese Symbole muss ich haben. Ne, muss ich haben.
Zum Beispiel auch jede Karte.
Auch jede andere Karte. Aber am Anfang sind auch viele Karten umsonst auch. Also so ein Steinbruch ist umsonst. Okay, es sind eigentlich nur die Grundrohstoffe umsonst.
Genau, alles aber andere kostet
was. Kostet Geld oder auch andere Rohstoffe. Und wenn ich jetzt mein Weltwunder bauen will, weil Weltwunder geben immer tolle Boni. Wenn ich so ein Weltwunder bauen will, dann muss ich zum Beispiel, da steht zwei Holz, zwei Stein, eine Glasflasche.
Das reicht schon.
Dann ist es gut, wenn ich die Rohstoffe habe, weil dann muss ich die nicht kaufen. Weil sonst muss ich die für Geld halt kaufen, wenn ich das Gebäude bauen will. Das macht man halt dann doch oft. Aber das Spannende dabei ist, wenn mein Gegner diesen Rohstoff einfach nur in seiner Auslage hat, dann wird das teurer für mich.
Ja, grundsätzlich kostet ein Rohstoff 2. Und dann muss man immer rechnen, wie viele hat der Gegner. Für jedes, was der Gegner hat, muss ich einen mehr zahlen.
Also sagen wir mal, ich brauche 2 Holz und ich habe selber 1 Holz und mein Gegner hat aber auch 2 Holz. Dann kostet mich das andere Holz von ihm
schon 4.
Schon 4. Und wenn er kein Holz hätte, würde das einfach auch
2 kosten.
2 kosten. Das ist ein bisschen Rechnerei, aber das kriegt man dann nach dem 4. Spiel dann tatsächlich hin. Spätestens. Ja, witzigerweise, ich habe, weil du eben die Gildenkarten angesprochen hast, in meinem letzten Spiel haben wir alle 3 Gildenkarten für Geld verschrottet.
Einfach. Ja, das hatte mich völlig irritiert, als ich das gesehen hatte.
Ja, ist so. Muss man mal machen.
Das Interessante hier ist halt auch die Auswahl der Weltwunder. Die Weltwunder können halt schon eine gewisse Taktik zeigen, je nachdem, welche Weltwunder ich bekomme. Wir haben Weltwunder, wenn ich die abschließe, bekomme ich einen Sonderzug. Wir haben Weltwunder, die wenig Punkte bringen, aber dafür einen Rohstoff. Wir haben ein Weltwunder, was nur Punkte bringt. Wir haben Weltwunder, die besonders auf Militär gehen, die auf Interaktion gehen, die dem anderen was kaputt machen, eine Karte kaputt machen oder Geld wegnehmen. Weltwunder, die einfach nur Geld geben. Und das ist jeweils nach dem, wie ich aussuche, so verändert sich auch meine Art zu spielen, je nachdem, wie häufig ich das schon gespielt habe.
Ja, also man muss ganz klar sagen, dass Drafen der 8 Weltwunder am Anfang kann schon eine deutliche Richtung geben. Wenn ich meinem Gegner immer alle Militärgebäude lasse und dann hat er auf einmal 3 Dinger, die ihm Militärgebäude geben und Militärsymbole geben, dann kann man sich darauf einstellen, dass das, dass er darauf auch gehen wird, ne? Also wahrscheinlich, weil was soll er sonst mit den Symbolen machen, wenn er das Weltwunder eh bauen will? Und Weltwunder ist immer eigentlich immer gut zu bauen, selbst wenn es schlechtere Weltwunder sind.
Ja, und das ist einfach das, was mich an diesem Spiel so fasziniert. Jede Partie, die ich spiele, und ich spiele im Moment seit, ich glaube, einem halben Jahr durchgängig mindestens eine Partie auf BGA. Wenn ich dieses Spiel spiele, dann gucke ich am Anfang, welche Weltwunder ich bekomme, und dann versuche ich, die Karten dazu zu bekommen. Ich versuche, eine Taktik zu spielen, eine Strategie zu spielen. Aber je nachdem, was ich bekomme, was mein direkter Gegner macht, ich muss darauf immer agieren. Ich muss immer vorsichtig sein. Ich muss immer gucken. Ich kann nicht einfach vor mich hinspielen. Ich muss spontan umentscheiden können. Und das ist das, was mich an diesem Spiel so fasziniert.
Das Spannende bei Zweispielerspielen ist ja, immer wenn ich was Gutes für mich mache, ist das automatisch was Schlechtes für den Gegner, weil es mein einziger Gegner ist. Und umgekehrt genauso. Und das Spiel macht es aber, das ist ein Strategiespiel, ja, es ist hart, aber es fühlt sich nie so ganz so schlimm an. Also es gibt ja viele Zweierspiele, wo du wirklich sagst, okay, jetzt hau ich dir noch einen rein und dann noch einen und das fühlt sich immer schlecht für den anderen an. Ja, hier tut das weh, aber es trifft genau das richtige Maß an, ja, es ist schlecht für mich, aber na, dafür habe ich jetzt in der nächsten Auslage eine Auswahl, die auch was Gutes für mich sein kann, ne? Also es ist schon, ja.
Es ist relativ wenig, was ich dem anderen zerstöre oder wegnehme. Klar, man ärgert sich, vor allen Dingen, wenn man eine Karte kauft und dann wird die Karte drunter umgedreht und das war eine Karte, die man unbedingt haben wollte.
Es ist quasi das freundlichste, konfrontative Euro, was ich kenne. Also wirklich, das ist, ja, es ist abstrakt, gerade so abstrakt genug, als dass es wirklich nicht so viel Schmerz. Klar, es gibt immer Menschen, die würden das nie spielen, weil es ihnen dann doch zu wild ist oder ja, aber wenn man ungefähr auf gleichem Niveau spielt, kann man mit diesem Spiel wirklich, wirklich sehr viel Spaß auf Augenhöhe haben. Also es geht dann wirklich immer hin und her und ja, es ist wirklich, wirklich erstaunlich faszinierend. Und ich falls ihr Fuchs und Bär schon ein bisschen länger hört, habe ich immer gesagt, ich will das unbedingt mal spielen, aber physisch. Und dann kam es irgendwann auf BGA und da habe ich auch gesagt, nee, ich möchte das spielen. Und ich habe es tatsächlich durchgehalten. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal gespielt.
Online.
Oh, nein, habe ich nicht. Ich habe offline gespielt.
Nein.
Ich habe es online gespielt.
Du hast dann
aber kurz danach.
Irgendwann habe ich dich dazu bekommen. Ich habe es dir online erklärt und danach haben wir es aber wirklich auf dem Tisch gehabt.
Ja, direkt danach. Also es war innerhalb von wenigen Stunden, Tagen.
Ja.
Es war aber, ich habe es sehr lange durchgehalten, das nicht zu spielen, obwohl ich natürlich wusste.
Es ist genau dein Spiel.
Nein, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Das konnte man ja schon, also wenn man sich irgendwie in der Blase bewegt, in der Brettspielwelt bewegt, dann hat man schon mal von Seven Wonders Duel gehört, dass es ein sehr gutes Zweierspiel sein soll und wenn nicht sogar das Beste.
Also ja. Für mich auf jeden Fall eins der liebsten. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ein kurzes Spiel. Ne? Eine Partie dauert eine halbe Stunde. Da ist das Aufbauen manchmal schon fast das Längste und das Einräumen immer wieder.
Nein, das ist nicht länger als das Spiel.
Ja. Ist ja kein Gloomhaven.
Also es bietet aus der Box raus auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß in einem Duell. Ne? Es ist halt gegeneinander. Man muss ja auch immer unterscheiden. Es gibt auch zwei Spielerspiele, die man miteinander spielen kann. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Gegeneinanderspiel, was wirklich sehr, sehr gut ist. Ich meine, ich komme ja aus der Magic-Reihe und ich würde sagen, Netrunner ist zu Recht immer noch ein sehr, sehr gutes Zweierspiel. Aber du hast halt diesen ganzen Living Card Game Schwanz, Rattenschwanz hinten dran. Deswegen kann ich verstehen, out of the box ist das wahrscheinlich, ja, ich würde mich mal festlegen, es ist das beste Zweierspiel, was ich kenne, out of the box. Also wirklich. Und ja, ist das gut oder kann das weg? Es ist dann auch mit schnell gesagt, natürlich kann das bleiben, wenn wir es hätten. Aber wir haben es doch nicht mal physisch.
Nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es immer online spielen.
Ja, ich will es trotzdem kaufen. Ja, ist ja Quatsch, das beste Spiel nicht zu haben. Also, wir müssen uns das mal kaufen.
Okay, also völlig klar, Seven Wonders Duel. Jeder, der Lust hat, konfrontativ zu zweit zu spielen, dem sei das ans Herz gelegt, sich das mal auszuprobieren.
Auf BGA?
Also man kann es auch erstmal, auf BGA zu spielen, also Board Game Arena ist...
Dann wird diese Rechnerei am Anfang genau. Vielleicht auch ein bisschen leichter von wegen, oh, wie viel kostet denn jetzt mich das Holz, warum kostet mich das jetzt 3? Ja, hört den Podcast hier, es kostet 3, weil der Gegner auch ein Holz hat und du nur eins kostenlos hast.
Genau, der Einstieg ist vielleicht ein bisschen einfacher über Board Game Arena, aber das ist ein Spiel, was am Tisch auch super viel Spaß macht.
Ja.
Was ein schnelles Zwischendurchspiel ist, was aber trotzdem echt viel Tiefe hat. Was man aber am Anfang auch relativ locker einfach ausprobieren spielen kann. Wenn beide das so spielen. Also der Unterschied wird dann merkbar, wenn einer deutlich stärker ist als der andere.
Ja, dann könnte man...
Und halt die Karten kennt. Also ich kenne zum Beispiel alle Karten, die drin sind und ich weiß genau, okay, da können die und die Militärkarten noch kommen und so weiter. Aber dadurch, dass 3 Karten immer rausgenommen werden, ist das selbst für die Leute, die alle Karten kennen, immer noch eine gewisse Überraschung, weil ich nicht darauf spielen kann, die Karten kommen auf jeden Fall.
Das stimmt. Also man kann auch gegen eine Martina gewinnen, die jede Karte kennt. Wenn man... Also ich glaube, ich habe schon mal gegen
dich gewonnen. Du hast gegen mich gewonnen, ja.
Ist dir aufgefallen, dass das dritte Zeitalter so aufgebaut ist wie ein Hashtag mit einem Viereck drin?
Nein.
Okay.
Gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder über geometrische Formen unterhalten.
Haben wir gerade angeteasert, dass dieses neue Uwe Rosenberg-Spiel unsere nächste Folge ist? Nein, ich glaube nicht. Ja.
Wenn wir uns die Frage stellen.
Ist das gut?
Oder kann das weg? Tschüss.
Das war ja gar nicht holprig, ist auch gut.